Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute freue ich mich sehr, dass wir wieder eine Folge in der Reihe Female Leaders haben. Und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast. Und wir haben ein ganz besonderes Thema, nämlich werde dein eigenes Role Model. Hallo und herzlich willkommen, liebe Petra Gruber.
Hallo Juliana, danke für die Einladung.
Ja, liebe Petra, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben ja schon einige tolle Gespräche gehabt und haben dann gesagt, hey, wir könnten ja echt stundenlang reden, immer wieder. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten gefunden und ich finde, du bist einfach so ein Vorbild für so viele Frauen und du bist eine, die vorangeht. Und ja, es gibt einfach keinen passenderen Titel, habe ich mir gedacht, bei unserem Gespräch, als wie werde dein eigenes Role Model. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du?
Ja, hallo an alle draußen. Mein Name ist Petra Gruber, bin 43, bin verheiratet, habe einen Sohn mit 4 Jahren, den Ben, also bin relativ spät Mama geworden und bin seit 16 Jahren bei einem großen Händler in der Geschäftsleitung tätig und betreue dort das Ressort Marketing und Einkauf.
Mhm. Genau. Und du bist da einen ja, sehr, sehr erfolgreichen Weg auch gegangen. Mhm. Und mich interessiert natürlich immer sehr, wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist? Mhm. Also können wir mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen? Wo fangen wir an?
Da, wo du sagst, die Frage ist immer wichtig. Wo ist der Startpunkt mhm. für das, wo man jetzt landet? Mhm. Interessant ist, hättest du mich wahrscheinlich vor 10 Jahren gefragt, wie mein Weg verlaufen ist, hätte ich gesagt, ich habe viel Glück gehabt. Das höre ich immer wieder bei Frauen, die sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich in diese Position gekommen bin. Jetzt rückblickend würde ich sagen, reflektierter betrachtet, das war durchaus nicht nur Glück. Sicher war es vielleicht mitunter auch, manchmal in der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle zu sein, aufzuzeigen, dass man hier ist, dass man Interesse hat. Aber eigentlich ist es schon Ergebnis einer Vision, einer Planung. Mhm. Also ich wollte eigentlich immer schon viel erreichen. Und das hat relativ früh begonnen, schon in meiner Kindheit. Also ich komme eigentlich aus einer, kann man sagen, gutbürgerlichen Familie. Von mir hat aber noch nie jemand studiert gehabt. Ja. Also ich war die Erste, die in unserer Familie überhaupt studiert hat. Und da gibt es natürlich vom Umfeld immer viel Kommentare. So, aha, muss man jetzt doch Studierter sein? Ist das Handwerk nichts wert? Was ja vollkommener Blödsinn ist. Aber für mich war klar, ich möchte eigentlich so viel Ausbildung wie möglich mitnehmen, um einfach dann in Zukunft aussuchen zu können, was ich mache. Also das war ganz klar. Und ich war immer schon gern in einer Rolle, wo man sich ein bisschen präsentiert. Und ich weiß gar nicht, woher ich das habe, weil eigentlich meine Familie, meine Eltern eher die ruhigen Typen waren, also die zurückgezogenen, ja nicht im Rampenlicht zu stehen, sehr bodenständig, aber um keinen Preis irgendwie auffallen. Und ich kann mich nur gut erinnern, meine Eltern haben oft gesagt, woher hast du das, dass du gern auf der Bühne stehst, mhm. weil von uns hast du das nicht. Und bin in meiner Ahnenforschung eigentlich auch noch gar nicht drauf gekommen, wer das einmal so in sich gehabt hätte, aber mir war es wahrscheinlich irgendwie doch schon in die Wiege gelegt, war immer Klassensprecher oder beim Schultheater dabei, bei Auftritte in der Hauptrolle. Ich war in der Musikhauptschule zum Beispiel, wer immer eigentlich die Hauptrollen gesungen. Und so hat sich das irgendwie fortgesetzt. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist einem irgendwie alles zugeflogen.
Ja.
Aber so rückblickend betrachtet, wahrscheinlich ist es nicht alles zugeflogen. Es ist schon ein Weg, den man sich plant. Auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, wo er endet. Aber man hat schon eine Vision, was man erreichen wollte. Also ich wollte zum Beispiel immer schon unabhängig sein. Das war für mich das Wichtigste, dass ich als Frau mein Leben bestreiten kann, ohne dass ich jemanden zweiten brauche,
ja.
der mir so finanzielle Sicherheit oder so mhm. gibt. Das war für mich schon immer wichtig.
Lass uns noch mal zu deinem Studium mhm. kommen. Das heißt, du hast dann studiert. Was ja. hast du studiert?
Ich habe Logistikmanagement studiert an mhm. der FH in Steyr Und das hat mich damals auch wirklich interessiert, diese Logistik-Sparte, weil das war auch so, dass das eigentlich sehr männerdominiert war, sehr hart eigentlich auch. Bei Logistik denkt man ja häufiger an Speditionen.
Ja.
Da gibt es von Haus aus einen rauen Umgangston. Und ich habe mir immer gedacht, das muss eigentlich auch anders gehen. Also das ist eine Branche, die mehr weibliche Energie vielleicht braucht.
Ja.
Das geht auch anders. Ich habe das fertig studiert und habe dann einen Job gesucht, naturgemäß. Und bin dann aber draufgekommen, so richtig schlägt mein Herz doch nicht für die Logistik. Es hat sich dann irgendwie nicht so richtig angefühlt bei den Jobs, wo ich mich beworben habe. Das war mir irgendwie doch nicht meines. Und dann bin ich aber in die Richtung Marketing und Einkauf gewandert und habe dann sofort gespürt, das ist meines. Lieferantenkontakt zu haben, also viel menschlichen Kontakt zu haben, was zu gestalten, was Neues anzugreifen. Und so war ich dann nach dem Studium bei einer Pharmafirma im Einkauf. Und dort war es interessant, auch ein Learning, auch wenn es der erste Job ist, man soll auf sein Bauchgefühl hören.
Okay.
Das war für mich eine wichtige Erkenntnis, weil was weiß man schon nach dem Studium, wie eigentlich das Arbeitsleben wirklich funktioniert. Und dort habe ich eine Chefin gehabt, die hat alles reglementiert. Also wann wir auf Pause gegangen sind, wann wir essen durften, wann wir Gespräche führen durften und wir durften ja keinen persönlichen Kontakt haben. Also selbst über den Bürotisch haben wir uns E-Mails schreiben müssen, damit da ja kein persönlicher Kontakt mitschwingt. Also unangenehmstes Arbeiten hochziehen, wenn du eigentlich nur funktionieren sollst und nicht in eine persönliche Beziehungsqualität zu deinen Kollegen kommst.
Definitiv nur dazu, wo du ja vorher schon gesagt hast, so diese Unabhängigkeit ist dir eigentlich wichtig.
Das war für mich total beschränkend.
Fremdbestimmt, ja.
Total. Aber habe das anderthalb Jahre gemacht, bis ich so für mich erkannt habe, wenn du in einem Umfeld bist, wo du ständig klein gehalten wirst, das macht was mit dir. Also ich habe gemerkt, ich habe mich dann zurückgezogen. Und irgendwie war meine Leistung auch nicht mehr so, wie ich wollte. Und dieser Schritt war für mich wichtig, diese Kündigung auszusprechen, was zu beenden. Das war nicht leicht, aber danach eine große Erlösung.
Das heißt, man kann sagen, du bist für dich auf- und eingestanden.
Im wahrsten Sinne des Wortes bin ich aufgestanden.
Ja.
Bin nämlich wirklich, es war nicht geplant, die Kündigung, und es war wieder eine Kleinigkeit, wie es oft so ist, sammeln sie oft viele Phänomene und eines reicht, und bin wirklich aufgestanden vom Bürotisch in das Büro hinein und habe gesagt, das ist keine Qualität, wie man arbeiten kann, ich möchte jetzt gerne die Beziehung, die Arbeitsbeziehung beenden, und bin in derselben Stunde heimgegangen. Und das war ein mega Gefühl, wieder in diese Selbstbestimmung zu kommen. Und wahrscheinlich hat mir das in vielen Situationen geprägt, immer wieder auf sein Bauchgefühl zu hören und Dinge nicht nur zu machen, weil es vom Außen, vom Partner, egal von jemandem erwartet werden. Wenn es einem selber nicht gut geht damit, dann darf man die Dinge angreifen und ändern. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Botschaft. Man muss nicht in eine Opferrolle reinfallen, sondern man kann Gestalterin seines eigenen Lebens und seiner eigenen Lebensumstände werden. Nur nie haben es wir Frauen so einfach gehabt wie jetzt, dass wir einfach auch dürfen. Es ist nicht so lange her, haben wir nicht einmal wählen gehen dürfen oder ein Bankkonto eröffnen oder ohne Zustimmung des Mannes überhaupt arbeiten. Das ist geschichtlich gesehen ja gar nicht so lange her. Also die Zeit ist so gut wie noch nie. Wir müssen es einfach auch nutzen. Das ist das Thema.
Ja, das ist so, so spannend bei dem Thema Female Empowerment, für das du dich ja auch sehr einsetzt. Und da gibt es ja so viele Nuancen von Female Empowerment. Das geht von der einen Seite, so wo die Frauen als die armen Opfer immer dargestellt werden und so quasi die bösen Männer und die armen Frauen. Und auf der anderen Seite ist aber dieses Female Empowerment zur anderen Seite davon, ja, Frauen steht für euch auf, Frauen steht für euch ein. Das ist so, glaube ich, das mehr, wo wir unterwegs sind.
Total, ja. Und da muss man sich wahrscheinlich seine Netzwerke suchen. Weil ich sage, es gibt viel mehr Gegenbewegung als wie Bewegung, die mit dir zieht. Aber man muss einfach die Menschen suchen. Und das habe ich über die Jahre wirklich konsequent gemacht, dass man sein Umfeld auch danach aussucht, wer einem gut tut. Weil wenn du dich ständig in einem Umfeld bewegst, wo dir Menschen nur sagen, das geht nicht, bist du sicher, dass das machen sollst, also eigentlich nur deine Ängste und Zweifel nähren, dann wirst du das irgendwie aufnehmen in dir. Das ist ganz normal, weil immer, wenn du einen neuen Weg einschlägst, bist du ja auch nicht sicher.
Genau.
Ist das jetzt richtig? Hast natürlich Zweifel, die ja immer gut sind, um so ein Gefühl zu kriegen. Ist es jetzt der richtige Moment oder nicht? Und ich habe gemerkt, viel besser ist es, sich mit Menschen zu umgeben, die dich fragen, wie kann ich dir dabei helfen? Super Idee. Es sind oft ganz kleine Nuancen und das ist wirklich ein Phänomen, das ich so bei uns Frauen immer wieder wahrnehme, auch gegenseitig. Wir sind eher in der Richtung, bist du sicher? Ja. Sollst du das wirklich machen? Statt dass man einfach sagt, ja, und unterstützen wir uns doch gegenseitig, weil dann geht es einfach auch besser und schneller.
Oder auch diese Sichtweisen, weil wie wir letztens einmal einen Call gehabt haben und über so herausfordernde Themen gesprochen haben, wo wahrscheinlich normalerweise die meisten im Umfeld irgendwie sagen, na, das ist schwer und das ist, hast du gesagt, richtig cool. Und ich habe dann zu dir gesagt, ich finde das super, dass deine erste Reaktion auch so bestärkend ist, weil das ist einfach anders, wie der Durchschnitt reagieren würde.
Ja. Und ich versuche das einfach auch zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, im beruflichen Kontext, versuche ich einfach Frauen da ein bisschen eine Brücke zu schlagen, damit sie da mehr in ihre Kraft und in ihre Sichtbarkeit kommen. Weil es gibt ja schon ein Phänomen, wenn Frauen am Gegenüber sitzen, ist es eher, natürlich nicht bei allen, aber eher defizitorientiert. Man denkt sich immer, ich habe nur eine Reise, bis ich dort bin, was das Profil jetzt von mir verlangt. Männer dazu, ist nur meine persönliche Erfahrung, trifft wie immer nicht auf alle zu, aber die haben eher den Blickwinkel, ich bin schon dort, wo, was verlangt wird und kehren alles hervor an Erfolgen und benennen das auch. Also noch nie oder selten habe ich eine Frau gehabt, die gesagt hat, das war Teil von meinem Erfolg. Dafür war ich zuständig. Das war eben, weil ich da war, weil ich das Projekt geleitet habe. Immer kommt sofort der Connex, ja mein Team und ich, das zeichnet uns auch wirklich aus, dieser Teamgedanke. Ja. Aber natürlich muss man mehr mit seinen Erfolgen in die Sichtbarkeit kommen. Und da tut man sich als Frau deutlich schwerer. Gehöre ich auch dazu. Bis heute tue ich mir schwerer, wenn wer mir Kompliment gibt oder sagt, so wie du gesagt hast, auch, sei dein eigenes Vorbild und dass wir da viele Parallelen entdeckt haben. Früher hätte ich gesagt, ja, aber, da bin ich noch nicht perfekt. Ja. Heute sage ich, danke, dass du mich so siehst, kann ich das als Kompliment annehmen. Und ich glaube, das ist auch so ein Lernfeld, dass man sich einfach auch für Dinge bedankt, in dem Bewusstsein, dass man natürlich nur für Handlungsfelder hat, aber es ist ja schön, wenn jeder, der andere das wahrnimmt. Also das ist schon was, wo wir, glaube ich, noch einen guten Weg zu gehen haben, dass man dann auch nicht als Zicke dasteht, als die Überfrau. Ich halte ja nichts von so Wordings wie Powerfrau. Da habe ich Liebe, an der Sprache habe ich besondere Liebe. Ich denke mir immer, würde man dasselbe Wort in einem Zeitungsartikel für einen Mann verwenden, wenn man liest von einem Powermann? Das ist für komische, an was denkt man da? Aber Powerfrau ist oft so ein Kompliment. Ich liebe es aber nicht so, muss ich sagen.
Mein Zugang zu Powerfrau ist, ich finde immer, mit welchem Blick schaut man drauf? Weil ich habe aber auch ganz bewusst mein Intro geändert, weil es war bis vor, weiß ich nicht, einigen Monaten oder vielleicht einem Jahr oder so, ich weiß nicht, wann genau der Switch war, dann ist es so immer publiker geworden, dass das Powerfrau eigentlich nicht mehr so positiv behaftet ist, weil am Anfang war immer so, denn mehr Powerfrauen braucht das Land und so. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, es wird gar nicht mehr so positiv besetzt und darum habe ich auch das Intro geändert, weil ich das natürlich nicht möchte. Und mein Zugang zu einer Powerfrau ist der, dass ich sage, eine Powerfrau ist für mich nicht eine, die immer nur powert, sondern eine, die sich selbst empowert, sich selbst in ihre Kraft bringt und dann diese Power nach außen trägt. Aber ich weiß, was du meinst. Beim Zeitungsartikel, bei einer Frau wird dazu geschrieben, sie ist eine Powerfrau und beim Mann braucht man das nicht extra dazu schreiben, so auf die Art.
Also mit der Erklärung, die du gerade gegeben hast, konnte ich wunderbar leben. Nur den Konnex hat man halt nicht, weil die Sprache prägt halt einfach. Und wenn das mitschwingen würde, dann wäre das okay. Aber ich finde, wahrscheinlich hat das lange Zeit auch gut gepasst, einfach um dem Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Aber jetzt prägen wir vielleicht wieder andere Wörter, die uns helfen, dass wir in die Wahrnehmung kommen. Weil es ist wichtig. Für mich war das so immer so eine gute Überprüfung, würde man das umgekehrt zum Mann sagen, das gleiche Wort. Und wenn es mir komisch vorkommt vom Bauchgefühl her, dann versuche ich irgendein anderes letztendlich zu finden, weil wir stehen einfach immer mehr im Fokus als ein Mann. Also wenn wir irgendwo auftreten, ist bei uns immer zum Beispiel Kleidung mit im Fokus oder wie ist sie geschminkt oder ist sie jetzt übergewichtig, ist sie untergewichtig, ist sie normal? Also diese Fragen schwingen einfach bei Männern ja de facto überhaupt nicht mit. Definitiv. Und da ist man aber selber auch geprägt. Ich merke das bei mir, wenn ich mal wo jemanden anhöre, irgendeine Keynote oder so, bei einem Mann bin ich viel stärker auf den Kontext, auf das, was er sagt, bezogen. Da bewerte ich überhaupt gar nicht so viel. Und sobald eine Frau die Bühne betritt, bin ich selber, ertappe ich mich wirklich immer mehr im Bewertungsmodus. Ist doch interessant. Mhm. Aber spannend. Es ist einfach so, wie man geprägt ist.
Definitiv.
Und das versuche ich einfach wirklich immer mehr abzulegen. Aber nicht perfekt, aber immer ein bisschen mehr.
Und der erste Schritt ist ja immer dann Bewusstsein, dass genau. An das bewusst wird, ah okay, spannend, ich bin da schon wieder in einer Bewertung oder da geht es in eine Schublade oder so. Und dann, okay, Schublade wieder auf,
genau.
Probieren wir mal das anders.
Total, also als Frau muss man sich einfach bewusst sein, man steht immer mehr in der Optik, man wird immer mehr bewertet und deswegen finde ich es auch wichtig und richtig, dass man sich Gedanken macht, wie will man wahrgenommen werden.
Ja.
Also ich versuche zum Beispiel auch im beruflichen Kontext, je nachdem, wo ich unterwegs bin, mich kleidungsmäßig anzupassen. Also wenn ich jetzt, mache gerne auch Begleitungen von Workshops für Mitarbeiter, habe ich jahrelang gemacht. Ja, natürlich kommt man da jetzt nicht im Hosenanzug, sondern man versucht sich einfach auf die Mode von der Zielgruppe einzulassen, weil automatisch schon bist du mehr Teil der Gruppe, als wie wenn du da in einem komplett anderen Modus kommst. Das sind oft Kleinigkeiten. Mhm. Aber sie machen was. Und wenn ich natürlich in eine Verhandlung gehe, dann brauche ich alleine schon für mein Selbstbewusstsein und für meinen Auftritt, für meine Selbstsicherheit wieder ein anderes Outfit. Und so, glaube ich, kann man auf das ein bisschen achten, wie man wirkt. Und man kann sich da durchaus auch unterstützen. Das finde ich total wichtig. Also ich habe mich vor kurzem einmal mit einer Expertin ausgetauscht zum Thema Kleidung und wie man wirkt.
Ja.
Und habe das dann im Büro auch erzählt, den Frauen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn es euch interessiert, könnten wir uns gegenseitig Feedback geben, wie das wirkt, wenn ein Kind mal was lernen. Und am Anfang war das tatsächlich holprig, weil es uns schwer gefallen ist zu sagen, das wirkt jetzt so. Und wir haben dann Formulierungen gefunden, die uns auch helfen, in dieses Thema reinzukommen. Und wir haben gesagt, auf mich wirkt das so. Und nachdem ich weiß, dass dir eine andere Wirkung wichtig ist, wollte ich das heute sagen. Und die haben dann alle sich selber nur in den Spiegel geschaut, ganz kritisch, und gesagt, ja, tatsächlich.
Sehr spannend.
So wollte ich gar nicht wirken. Und da können wir uns Frauen einfach so viel unterstützen. Wir müssen es einfach nur tun. Und da brauchst du halt vertrauensvolle Netzwerke, damit du das auch machen kannst. Das besprichst du jetzt auch nicht mit jedem.
Genau, ja. Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner Kündigung. Du hast ja dann gesagt, so.
Aus.
Hier nicht mehr. Wie ist es dann weitergegangen?
Genau, dann war ich nur ein Jahr bei, wie würde man sagen, Hersteller von Putz- und Reinigungsprodukten, auch schon im Marketing und Einkauf. Und die sind aber dann nach einem Jahr nach Wien gezogen und ich wollte nie in eine Großstadt gehen und habe dann bewusst entschieden, mir wieder was Neues zu suchen und bin dann eben zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen, zu DM Drogeriemarkt. Und das war für mich persönlich gesehen im Wachstum von meinem persönlichen Reifegrad und auch von meiner beruflichen Orientierung her eigentlich von Tag 1 an das Beste, was mir passieren hat können, weil wir eine Kultur bis heute haben, wo es egal ist, ob man Mann oder Frau ist. Das beginnt schon bei Kleinigkeiten, dass wir nicht darüber diskutieren, ob die Bezahlung jetzt gleich ist, sondern das ist einfach Standard, dass wir für einen gleichen Job eine gleiche Bezahlung und Entlohnung haben, was in vielen anderen Bereichen immer nur ein Thema ist, was man diskutieren muss. Bis zu dem, dass es egal ist, wie alt man letztendlich ist. Es geht um das, dass einem schlichtweg was zugetraut wird. Und das war interessanterweise von Beginn weg so. Und ich habe dort mit 26 begonnen. Und ein halbes Jahr später habe ich mich schon für die erste Management-Position beworben, also mit eigentlich null Know-how in dieser Richtung. Und mir gedacht, da zeige ich jetzt auf, dass ich
das
da bin.
Das heißt, du hast das da gleich einmal anders gemacht, wie der Durchschnitt der Frauen,
genau.
Die sagen, ich muss jetzt erst noch alle Kenntnisse
Und das war wirklich spannend, weil in der Gruppe der Personen, die, sagen wir jetzt, da in Frage gekommen wären für diesen nächsten Karriereschritt, waren viele, viele Frauen, die jahrelang schon dort waren, die mehr Know-how als ich hatten, die wirklich toll geeignet waren und die alle gesagt haben, Una, Also das ist mir jetzt zu heiß, da zeige ich nicht auf. Und das ist eigentlich schade, weil da wären viele in Frage gekommen, die haben sich aber alle nicht getraut.
Und dann war eine, die hat es einfach gemacht.
Genauso kann man sagen. Ja? Und natürlich ist es so, ich glaube, da braucht man auch nichts romantisieren. Wenn man die Erste ist, immer in irgendwas, also ich war zum Beispiel die Erste, die aus dieser Funktionsgruppe ins Management kam, das war ein bisschen ein Versuch, ob das funktionieren kann. Ja, natürlich ist das nicht alles leicht. Ja. Man muss in eine Gruppe sich reinfinden, man muss vielleicht Strukturen aufbrechen, man bringt ja immer was mit in seiner Persönlichkeit. Das ist nicht immer nur einfach und dann muss man sich immer wieder hinterfragen, will man den Weg noch weitergehen, möchte man da dranbleiben? Oder nicht, aber es zahlt sich immer aus. Und das ist wirklich mein Appell immer an alle, nicht immer sie zu fragen, bin ich schon 100% so, sondern einfach mal machen und mutig sein und auch Feedback einfordern. Also ich glaube, jetzt muss ich überlegen, sicher 8 bis 10 so Workshops durchgemacht und bei der Hälfte davon war es noch nicht so weit, dass der nächste Karriereschritt dagestanden ist. Ja, da ist man auch mal geknickt. Aber am wichtigsten ist, dass man sich wirklich das Feedback einhält und fragt, an was ist es gescheitert. Mhm. Und wenn du dann natürlich ein Umfeld hast, wo dieses Feedback ernst genommen wird, dass man nicht so Standardfloskeln kriegt wie, hat jetzt gerade nicht gepasst, der andere war irgendwie besser, da kannst du nichts mit rausziehen. Sondern wenn sich wer wirklich Zeit nimmt, dass er dir sagt, was sind konkret deine Lernfelder. Und wenn das nicht von selber kommt, dann bitte fordern wir das ein. Dann fordern wir das ein und sagen, ich vertrage das wirklich, ich möchte Kritik haben, was war es konkret, wo kann ich mich weiterentwickeln. Das ist nicht immer einfach, weil man kriegt natürlich auch Dinge gesagt, wo man vielleicht seinen blinden Fleck hat oder was einem gar nicht so schmeckt, dass das in der Außenwahrnehmung so ist. Aber man kann ja dann selbst entscheiden, das ist das Schöne, ob man das nimmt.
Ja, genau.
Oder ob man es beim Gegenüber lässt. Ja. Also es ist ja wichtig, da in die Selbstreflexion zu kommen. Ist das was, wo es dran sein könnte oder ist das nichts? Dann lass es einfach beim Feedbackgeber. Ist ja vollkommen in Ordnung. Definitiv. Aber alleine die Nachfrage, was war es wirklich, braucht ein bisschen Mut, aber man wird in der Regel damit belohnt, was man für Feedback kriegt.
Und so geschieht ja Wachstum, weil du nimmst dir aus dieser Situation, die vielleicht auch durchaus schmerzhaft ist, aber dein Learning mit, wie du ja sagst, dein Lernfeld, und dann kannst du dadurch was machen und somit hat es dich wieder auf die nächste Stufe gebracht. Zwar nicht jetzt in dem Moment, aber dafür nachher, und oft stützt es im Nachhinein heraus, dass das gerade die größten Geschenke waren.
Ja.
Das heißt, du bist bei DM, ich würde mal behaupten, ich glaube, die meisten Menschen lieben DM. Also ich finde immer, wenn man DM hört, wir haben alle so eine gute Assoziation zu DM. Du bist bei DM dann deinen Weg gegangen.
Genau.
Und was hast du gelernt auf diesem Weg?
Also ich habe gelernt vielleicht, dass man mutig sein darf, auch seine eigene Rolle im Unternehmen zu finden. Ja, man versucht natürlich, zu Beginn hat man schon Vorbilder, also auch ich hatte Vorbilder, muss ich schon ehrlich sagen, bis zu wem hochgeschaut, ich sage, wenn ich mal so werde wie die, dann ist es super. Aber am Weg selber stellt man fest, das ist nichts, was so erstrebenswert ist. Man kann sich überall das Gute mitnehmen, aber eigentlich ist es viel wichtiger, dann so seinen eigenen Weg zu gehen und eigentlich mit seiner eigenen Persönlichkeit das Unternehmen wieder zu prägen. Weil wir entwickeln ja alle die Kultur weiter durch das, dass wir so sind, wie wir sind. Und du musst halt ein Unternehmen suchen, wo das möglich ist. Wenn es ein Unternehmen ist, das sagt, wir haben einen Prototypen und so muss der sein, so hat der zu sprechen, so hat der zu sein, so hat der mit seinem Umfeld zu agieren, dann kann man da auch glücklich sein, wenn man sowas möchte. Aber wenn du ein Umfeld hast, wo man sagt, wir wollen deine Individualität haben, damit wir uns in Summe weiterentwickeln, dann muss man das ja voll ausnützen und das belebt. Und das habe ich immer genutzt, so dann Spaß daran zu finden, so eine kurze Phase, Sondierungsphase zu haben, ein bisschen Nachahmerphase schon. Und dann merkst du am Weg, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen. Und dann sucht man sich einfach Menschen im Umfeld, die einen da begleiten. Und das kann ich nur empfehlen, dass man sich immer wieder Resonanz holt von anderen. Vielleicht kennen das viele Frauen, die auch viele Karriereschritte schon gemacht haben. Es wird immer dünner mit ehrlichem Feedback. Weil natürlich viele Menschen eher das, was sie dir sagen wollen, ja nicht so klar raussprechen. Da wird viel hintenrum gesprochen, immer in der Angst, so was passiert, wenn man es offen sagt. und eigentlich ist das, von dem wir ja leben in der Weiterentwicklung, das ist eine Selbstreflexion, aber auch immer der Abgleich Selbstbild, Fremdbild. Ja. Und wir führen zum Beispiel sehr häufig so kollegiale Feedbackgespräche. Und da äußern wir dann immer auch so Wünsche, wo man sagt, das wünsche ich mir von dir anders, neu, öfter oder nicht mehr. Dann fällt es auch leichter, ins Gespräch zu kommen über Dinge, die der andere einfach nicht so angenehm empfindet in der Zusammenarbeit.
Wo wir ja wieder bei deinem Thema Sprache sind, was du immer wieder auch ansprichst, magst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Weil dir ist ja das auch ganz wichtig, auch, ja, wie die Sprache so ist und dass man da wirklich auch Wert drauf legt.
Ich überlege gerade, welches Beispiel ich bringe. Ich glaube, ich nehme eins aus dem privaten Umfeld. Wenn man so als Frau beruflich unterwegs ist und engagiert ist und dann vielleicht dann nur Familie hat, dann fällt ja oft die Aussage, wow und toll und dein Mann hilft dir dabei, dass du das alles ermöglichen kannst oder der hilft dir bei der Kindererziehung, ja. Dann habe ich das am Anfang auch immer als total positiv wahrgenommen und gesagt, ja, das ist total toll, mein Mann, der hilft mir so viel. Und bis ich drauf gekommen bin, das hat ja schon wieder mit veralteten Rollenbildern zu tun, wenn man von Hilfe spricht. Das ist ja keine Hilfeleistung, nicht, sondern das sind ja gemeinsame Entscheidungen, die man als Paar trifft, ob man zum Beispiel Familie gründet oder nicht. Und nur wenn man sie zum Beispiel Kindererziehung teilt, spricht man nicht von helfen. Also bei einem Mann, der berufstätig ist, habe ich noch nie gehört, dass wer die Aussage getätigt hat, wow, und deine Frau hilft dir, dass du deine Karriere vorantreiben kannst, oder? Ist doch witzig, ja? Und es braucht aber ganz viel Aufmerksamkeit, dass man diese feinen Nuancen in der Sprache hört. Weil jetzt geht es nicht darum, dann dem Gegenüber zu vermitteln, der redet Blödsinn, aber einfach zu sagen, ja, aus meinem Blickwinkel ist das keine Hilfe, sondern das ist unsere bewusste Entscheidung und wir arbeiten da als Team zusammen. Aber das ist sicher keine Hilfe. Und da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, wo man wieder das anwenden kann. Drehen wir es einfach einmal auf den Kontext Mann um.
Ja, genau. Das ist das, was du eingangs gesagt hast. Eben, du stellst dir die Frage, würde man das auch über einen Mann sagen?
Ja, genau. Und das ist wirklich, da müssen wir uns Frauen auch echt immer wieder achtsam sein. Also ich habe mich da zu Beginn auch immer ertappt in Bewerbergesprächen. Die Männer habe ich doch nie in meinem Leben gefragt, wenn sie Kinder gehabt haben, wie sie das arrangieren, dass sie da arbeiten können. Die Frage ist eigentlich nie aufgetaucht. Und bei Frauen schwingt sie aber schon immer mit. Und ich habe sie früher auch häufiger gestellt, wie man sie denn so arrangiert und hat man ein gutes Umfeld. Das ist doch eigentlich ein Wahnsinn.
Ja, jetzt muss ich auch gleich diese Wahnsinnsfrage stellen. Wie hast du das arrangiert?
Ja.
Weil du bist ja dann irgendwann auch Mama geworden und bist ja trotzdem in leitender Position mit einem Vierjährigen. Also das heißt, du bist da auch deine eigenen Wege gegangen. Ja. Und ich weiß, dass auch da du in der Kultur sogar was verändert hast und einmal andere Dinge anders gemacht hast.
Ja, ich glaube, zum einen hat es angefangen, ich habe schon mich gefragt, was kann ich nur leisten, wenn ich einer Familie gerecht werden will. Also ich war vorher in der Geschäftsführung auch für viele Länder Themen zuständig, bin halt häufiger unterwegs gewesen im europäischen Raum, also auch häufiger gereist. Und das war mir klar, dass ich das in der Funktion nicht mehr bereit bin zu geben, weil ich dann einfach zu wenig Familienzeit habe. Also dann ein wirklich bewusstes Gespräch zu suchen und zu sagen, was geht noch, was möchten wir unbedingt erhalten, und dann findet man eigentlich immer Mittel und Wege, wie man sich das auch selbst gestalten kann. Und dann bin ich gemeinsam mit einem Kollegen auch auf eine super Idee gekommen, wie wir in ein Shared Leadership Modell kommen, das für uns beide, wir sind beide in Familien verankert sozusagen, und da können wir beide eigentlich super flexibel arbeiten.
Aber das heißt, ihr teilt euch eine Position?
Eigentlich nicht klassisch. Also es war schon immer so, dass der Bereich von zwei geführt worden ist. Aber früher war es mehr so getrennt voneinander. Und wir haben es halt jetzt wirklich, wir machen es miteinander. Wir können uns jederzeit vertreten. Wir sind Ansprechpartner für unsere Manager. Wir versuchen nicht so ein Themenfeld zu haben, das nur einer besetzt. Und das ist totaler Luxus, weil ich sage einmal, wenn heute wieder so ein Tag ist, wo in der Früh gar nichts klappt und die Socken nicht passen, der Pullover nicht passt und einfach alles ewig dauert, dann habe ich den Komfort, dass ich einfach meinen Kollegen anrufe und sage, könntest du bitte für mich einen Termin übernehmen, und das geht, ohne große Abstimmung. Man braucht es eh selten, aber wenn man es braucht, ist ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man mal so wieder in dem Spagat ist, dass man das Gefühl hat, man wird gar nichts gerecht.
Ja.
Dann hat man einfach jemanden an der Seite, wo man weiß, der kann jederzeit Agenten übernehmen. Das empfinde ich schon als großen Luxus. Den haben wir uns auch über die Jahre erarbeitet, ist immer besser geworden, aber das ist für mich so heute der größte Luxus, einfach einmal vom Beruflichen her. Ja, und privat. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf, kann man sagen. Da gibt es natürlich viele veraltete, verkrustete Rollenbilder, so wie das Leben zu sein hat. Und da ist es natürlich ein No-Go, dass eine Frau Vollzeit arbeitet und ein Mann zum Beispiel Teilzeit. Also bei uns war das jetzt ganz lang so, dass mein Mann Teilzeit gearbeitet hat und, muss man sagen, einen Großteil der Kindererziehung übernommen hat. Dafür bin ich ja wirklich dankbar, dass wir das so uns vereinbaren haben können. Aber wenn er das erzählt hat, er kommt aus einer Handwerkerbranche, ist unglaublich, was ihm begegnet ist, auch so praktisch. Möchtest du nicht einmal mit deiner Frau reden, dass du musst doch Vollzeit arbeiten und ist das wirklich notwendig? Natürlich auch der Schwache, so praktisch, stehst schön unterm Schlapfen, sagt man bei uns so in Oberösterreich, stehst schön unterm Schlapfen von deiner Frau. Also nicht die Wertschätzung, dass er Kindererziehung übernimmt, sondern immer so, boah, also das konnte ich nicht mit meinen Kindern so viel Zeit verbringen. Das
und
ist
vor
schon
allem
schlimm.
Degradiert sie ja ihm irgendwo, weil man kommt gar nicht auf die Idee, dass er das vielleicht auch möchte, sondern er muss, weil die Frau halt quasi die Zügel in der Hand hat,
total.
So auf die Art.
Und er versucht dann eben, das zu erklären, dass das ja gemeinsame Entscheidung ist letztendlich und es passt für uns in unserer jetzigen Lebensphase so, wie das in 10 Jahren ausschaut. Wir sind da laufend einfach im Austausch, was richtig ist und wer muss jetzt da mehr entfalten oder wer geht jetzt den Weg und wer geht den Weg. Und mein Mann sagt immer, er ist heilfroh, weil er würde nie meinen Weg gehen wollen. Mhm. Er macht ganz was anderes und das ist auch gut so. Mhm. Aber alleine mit was man konfrontiert wird als Mann, wenn man mit so einer Frau wie mit mir verheiratet wird, ist auch nicht ohne. Muss man echt sagen.
Ja.
Also da braucht man auch Mut. Das heißt nicht immer nur, dass wir Frauen diese Rollenbilder aufbrechen. Es braucht nämlich auch die Männer dazu.
Definitiv.
Dass der nämlich auch genau die Sprache prägt und dann nicht sagt, ja, ich hilf meiner Frau oder ich mache ihr da was möglich, sondern dass das gemeinsame Entscheidungen sind, die man trifft. Aber es gibt schlichtweg viel zu wenige davon.
Definitiv,
Und Frauen, die auf den Ämtern sitzen oder in den HR-Abteilungen der Länder, bitte, wenn euch solche Exemplare unterkommen und einfach nach Möglichkeiten fragen, er hat ja nicht einmal jemanden gefunden, der in Teilzeit angestellt hat zuerst. Im Handwerksberuf ist es überhaupt nicht üblich, dass ein Mann Teilzeit arbeitet. Es war in sehr vielen Firmen ein No-Go, bis er wieder mal eines Tages an eine Frau kam, die es einfach einmal anders gemacht hat. Die hat gesagt, ja, bis heute haben wir es nicht gehabt, aber was spricht eigentlich dagegen? Wir probieren es aus. Und der muss man natürlich dankbar sein, weil die hat intern sicher auch sich viele Fragen gefallen lassen müssen. Bist du sicher, dass das gescheit ist? Na, wirst du schon sehen, der wird ständig einen Pflegeurlaub brauchen und der wird nicht, ja, so redet man dann.
Ja, ist eh klar.
Was aber nicht Realität ist.
Darum braucht es Menschen und Unternehmen, die einfach mutig neue Wege gehen. Und zum Thema schwacher Mann habe ich mir vorher noch gedacht, es ist ja so, nur ein starker Mann hält das auch neben einer starken Frau aus. Also gerade wenn wir von den starken Frauen reden, dann ist es ja gerade dann stark, wenn man auf Augenhöhe mit einer starken Frau ist und nicht die Frau runterdrucken muss, damit ich mich stark fühle. Ja. Das heißt definitiv, ist der Mann genauso ein starker Mann.
Ja, das werde ich ihm ausrichten. Da werde er sich drüber gefreuen, aber genauso muss man es auch sehen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein neues Verständnis von Partnerschaft, was wir jetzt in dieser Generation prägen dürfen. Und ich mag auch gar kein Geheimnis machen. Ich bin zum Beispiel einmal geschieden und jetzt mit dem jetzigen Mann wieder verheiratet. Ich war sehr glücklich mit meinem Ex-Mann, aber da war ich einfach nur sehr jung und man entwickelt sich ja weiter. Und das war dann klassischerweise so, dass unsere Lebensvorstellungen, unsere Lebensmodelle sich in andere Richtungen entwickelt haben. Und das ist auch nicht angenehm, wenn man dann sagt, ja, man hat geglaubt, das ist jetzt eine Bindung, die vielleicht auf Lebenszeit oder länger hält, dass man dann sagt, das war es jetzt eigentlich nicht. Und ich bin nach wie vor stolz drauf, dass ich auch diese Beziehung so beendet habe, dass man sie heute, wenn man sie begegnet, einfach in die Augen schauen kann. Und das ist eine Qualität, um die geht es im Leben. Dass man einfach das als Reise sieht, dass man sagt, okay, es gibt halt Lebensbegleiter, der eine ist vielleicht nur temporär und man hat ein super Glück, wenn das jemand ist, der einen durch alle Lebensphasen begleiten kann. Aber es ist halt ein bisschen so österreichisch, dass man eigentlich auch sagt, wenn man sie trifft, hallo Juliana, mal ganz die Alte, du hast ja, dich ja gar nicht verändert.
Bleib
ja?
so, wie du bist zum Geburtstag.
Lang, also ich weiß nicht, ich glaube früher habe ich das auch wirklich als Kompliment ja. gesehen. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, heute stört es mich fast ein bisschen, weil man denkt, der sieht ja gar nicht, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ich möchte auf gar keinen Fall so sein, wie vor 20 Jahren war oder vor 10 Jahren. Und die meisten meinen das ja auch gar nicht böse oder so. Das ist einfach auch so ein Sprachgebrauch, der sich eingebürgert hat, mit dem man ja eigentlich was Positives dem gegenüber geben will. Aber Menschen so wie wir, die sich halt einfach ständig hinterfragen, weiterentwickeln wollen, die empfinden das halt nicht als Kompliment.
Nein, ja.
Aber ich glaube, man kann das ganz charmant ansprechen und sagen, danke, aber ich glaube, ich habe mich in der Zeit viel weiterentwickelt und dann versucht man das halt ins Gespräch einzubauen. Das ist auch interessant, ja.
Definitiv. Ich möchte nur eine private Anekdote von dir erzählen, weil du hast ja gesagt, dir ist Unabhängigkeit wichtig und du hast ja zum Beispiel auch etwas total Untypisches gemacht. Du hast alleine ein Haus gebaut.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, das war auch spannend. Ich war dann nach meiner Scheidung wirklich jahrelang glücklicher Single, muss ich sagen. Es war so eine Lebensphase, wo ich einfach extrem viel Energie in das Arbeitsleben natürlich gegeben habe. Da habe ich auch viele Karriereschritte gemacht. Da habe ich wenig so für mein privates Umfeld getan. Das war aber in der Zeit richtig und wichtig für mich. Ich habe gewusst, die Phase, die nutze ich jetzt komplett aus. Und dann kommt irgendwann im Leben die Frage, schafft man es jetzt mal ein Eigenheim oder nicht? Ja, und ich selber bin wirklich als Kind in einer 60 Quadratmeter Wohnung groß geworden, zu viert. Also ich habe da jetzt keine, ein Haus war für mich immer ein Lebenstraum, eigenes Haus zu besitzen, Wahnsinn. Und dann haben wir die Frage gestellt, worauf warte ich noch? Und dann waren die klassischen Bilder im Kopf. Jetzt alleine kann man es nicht machen, man braucht doch einen Mann dazu und auskennen tue ich mich auch nicht. Und die Gedanken waren schon gutes Jahr bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch wirklich Blödsinn. Es ist mir schon so vieles im Leben alleine gelungen, warum sollte mir das nicht auch gelingen? Und ich habe dann wirklich von einem Tag auf den anderen entschieden, ich mache das jetzt. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung in mir so gereift war, das finde ich immer einen wichtigen Moment, wo man bereit ist, kommen die Dinge daher. Man zieht sie an. Auf einmal habe ich das gelesen, dass da ein Grundstück frei ist. Dann bin ich hingefahren und ich habe an demselben Tag, wo ich auf dem Grundstück gestanden bin, habe ich den Vertrag unterschrieben. Und das war jetzt wieder eine witzige Begegnung. Makler der klassischen Art, sagen wir kurz vor der Pension, ein Mann, der hat dann immer zu mir gesagt, ja, aber wann kommt denn der Mann jetzt zum Besichtigen, ob das Grundstück passt und zum Unterschreiben? Und das Gesicht werde ich mein Leben lang nicht vergessen, wie ich gesagt habe, der kommt nicht, ich mache das ganz alleine. Ja? Aber der das gar nicht so als toll empfunden hat in dem Moment, sondern ich glaube, dass sich der gedacht hat, na, die wird sich schön anschauen, die ist ein bisschen naiv, ob man das wirklich machen kann. Also ich hätte nicht gespürt, dass der meint, das ist jetzt wow, Respekt, sondern eher in seiner Welt war das ja fast naiv oder unmöglich. Und das war auf der Baustelle tagtäglich so. Also ich kenne mich ja wirklich handwerklich nicht besonders gut aus, aber heutzutage ist das auch einfach, man kann sich alles aneignen und dort, wo es gar nicht geht, habe ich in meinem Umfeld schlichtweg nach Hilfe gefragt. Wer kann mir da helfen bei der Entscheidung? Wer kennt sie aus? Da darf man sich ja nicht zu schade sein, dass man da um Hilfe bittet. Man kann nicht alles perfekt können. Und es ist bis heute so, wenn ich mich in meinem Haus bewege, ich denke mir nicht, um Gottes Willen, das hätte ich ganz anders machen sollen. Es gibt nur den einen Klassiker, aber den kennen alle, auch Männer. Im Nachhinein hat man nie die richtigen Steckdosen verbaut im Haus. Aber das ist jetzt kein Frauenphänomen und das ist alles gut gegangen. Aber natürlich auf der Baustelle auch immer die Frage, wann kommt jetzt der Mann und so weiter. Und das, ja, es gibt einfach viel zu wenige, die das machen.
Und wie ist der da gegangen dabei?
Super.
Hat er das
hat mich beflügelt, ja. Also man muss wahrscheinlich sagen, das, taugt mir auch ein bisschen, ja, wenn ich so diese Rollenbilder ein bisschen aufbrechen kann. Man darf auch einen Spaß dabei haben und man darf das den Menschen auch nicht verübeln. Also man muss aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie griesgrämig wird oder alle auch verurteilt. Man muss es einfach nehmen, was kommt. Und ich merke halt, wenn man es mit einem Humor nimmt, vielleicht ein bisschen Portion Sarkasmus, dann kann man schon Botschaften senden, die durchaus das Gegenüber zum Nachdenken anregen. Und es ist ja nicht mehr Auftrag, die Welt da zu verändern und alle zu missionieren, weil ich bin ja nicht so naiv, dass ich sage, mein Weg ist für alle der richtige Weg. Bitte soll jeder seine Entscheidungen treffen und jeder soll sich sein Leben so gestalten, wie er es will. Nur wir sollen ja nicht ständig eine Meinung haben zu anderen, wie sie ihr Leben gestalten.
Und auch mal offen sein.
Offen sein, für, einfach also mal anschauen.
Zum Beispiel, für mich war das Thema Feminismus, ist noch gar nicht so lang eigentlich so auf meinem Schirm, weil für mich war Feminismus zum Beispiel total negativ behaftet, weil da habe ich mir immer so von früher so diese Mannweiber vorgestellt, die halt so total gegen da irgendwie.
So wird es ja von den Medien bedient, muss man ehrlicherweise
und,
sagen.
Und dann bin ich aber mit dem modernen Feminismus in Kontakt gekommen, habe Bücher gelesen und sehe das einfach als wirklich wichtig. Ja. Und wie vorher schon gesagt, also meine Meinung, meine Haltung, und das ist auch nicht die ultimative Wahrheit, sondern einfach meine Wahrheit, ist einfach, es soll ein Miteinander sein, es soll ein gegenseitiges Unterstützen sein und es soll eine Augenhöhe sein.
Ja, das ist total wichtig und da muss man jeden Tag auch selber dran arbeiten, weil man ist einfach immer schnell in der Beurteilung. Wenn man so richtig mal in sich reinhört, man ist sehr rasch in der Beurteilung. Und auch wenn man selber dagegen kämpft, man hat schon auch viele Vorurteile und man sehr häufig eine Meinung zu dem, wie andere leben.
Also vor allem auch, ich finde, es macht echt Sinn, Bücher zu lesen, die sich mit so Themen beschäftigen, weil wir haben so viele Sachen nicht am Schirm. Ich habe das nie am Schirm gehabt, dass zum Beispiel in der Medizin, dass einfach an Männerkörpern geforscht wird und dass die Frauen einfach da total benachteiligt sind und in so vielen Bereichen. Und wie kann ich wissen, dass das total wichtig ist, dass man sich da einsetzt, wenn ich gar nicht weiß, warum das jetzt so wichtig ist, dass wir uns einsetzen. Und dann habe ich immer ein paar so Bücher gelesen und dann habe ich gedacht, okay, nein, das verstehe ich jetzt aber schon total. Und auf einmal änderst du deine Meinung, weil du einfach plötzlich was weißt, Impulse gekriegt hast, die du vorher gar nicht am Schirm gehabt hast. Viel besser als wie nur stur seine Meinung durchzusetzen und man hat ja so viel Informationen gar nicht.
Aber da finde ich es auch wichtig, da bin ich glaube ich auch mutiger geworden, vielleicht hängt das auch mit dem Alter zusammen, ich weiß es nicht. So wenn man dann auch so Gerede hört, so wie ja, wollen denn Frauen jetzt alles? Ja, wir wollen alles. Ja, wir wollen genau alles das Gleiche haben wie Männer. Warum sollten wir irgendeinen Nachteil haben? Ja, wir wollen alles. Und arrangiert euch bitte damit. Wir wollen alles. Also das darf man auch ausdrücken. Aber wie schnell werden wir dann immer in die Ecke gedrängt? Das ist eine Emanze. Ja? Oder das ist eine richtige Feministin. Alles negativ konnotiert. Aber das ist ein totaler Blödsinn. Ich möchte einfach das Gleiche haben wie Männer auch. Ich möchte eine Umgebung schaffen, auch für meinen Sohn, dass der auch mal mit Frauen so umgeht, so wie man einfach mit ihm auch umgeht, dass die alle Möglichkeiten offen haben. Und definitiv, das liegt an jedem Einzelnen von uns. Ja. Und da habe ich einfach enorm Spaß dran, ein bisschen so dieses Reiben mit anderen, weil das schon eine Chance ist, damit man andere immer wieder auf das hinweist. So wie du das Beispiel gerade gesagt hast, wenn wir nie drüber sprechen, dass Frauen in der Medizin einfach schlichtweg jahrhundertelang gar nicht vorhanden waren, dann wissen wir das nicht. Ja? Und das ist ja, wir sind 50-50 in der Gesellschaft. Wie komisch ist denn das? Also wir Frauen haben auch Recht drauf, dass Medikamente an uns erforscht werden und, dass
genau,
man ordentlich
und wir
behandelt
haben ja nur Zyklus
werden.
Nur dazu. Ja, also nur dazu. Bei uns, wir sind ja ganz speziell.
Ja, ganz speziell, aber ist wichtig.
Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast so Spaß dran, dich auch ein bisschen zu reiben. Und das Schöne ist ja bei dir wieder dieses Thema Sprache. Du weißt auch, wie du dich zu reiben hast, sodass es einfach, wie du vorher gesagt hast, mit einer Prise Humor, mit der Prise Sarkasmus und mit doch ein paar Informationen, um den Blickwinkel zu ändern.
Ja.
Jetzt setzt du dich ja sehr aktiv auch für Female Empowerment ein. Ihr seid auch DM Hauptsponsor bei Let's Get Visible, bei unserem ganz großen Female Empowerment Event hier in Oberösterreich. Du bist da auch auf der Bühne und du bist da voll aktiv. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
Mhm. Ich glaube, so aus meiner eigenen Biografie heraus, weil ich selber viel zu spät mit diesen Themen in Kontakt gekommen bin. Man ist eher als so Männer dominiert und ich ja auch durch DM sehr schnell in ein Unternehmen gekommen bin, wo Dinge für mich selbstverständlich geworden sind als Frau. Wo ich im Gespräch mit anderen festgestellt habe, das, was für mich schon selbstverständlich ist, das ist in vielen anderen Arbeitskontexten nur überhaupt nicht selbstverständlich. Also wir müssen viel mehr drüber reden. Und man muss als Frau einfach auch immer wissen, welches Spektrum gibt es, wofür kann ich mich entscheiden als Frau? Und noch nie war es so toll wie in der heutigen Arbeitswelt, dass wir einfach jetzt einen Arbeitsmarkt haben, wo man sich aussuchen kann, wo man hingeht, dass gute Menschen einfach gefragt sind und man kann sich halt einfach aussuchen, zu welchem Arbeitgeber man geht, wer das Thema gut besetzt oder nicht. Und ich selber habe viel zu spät die Kraft von Frauennetzwerken erkannt. Um ehrlich zu sein, ich habe mir früher auch immer gedacht, ich möchte nicht Teil von so Frauennetzwerken sein, weil das hat alles ein bisschen so einen Emanzen-Touch gehabt und eigentlich habe ich mir immer gedacht, wir müssen doch viel mehr zusammenkommen und dieses Trennende sollte nicht der Fokus sein, wir müssen in das Verbindende kommen. Ja. Also eher diese durchmischten Netzwerke. Mittlerweile habe ich ein bisschen einen anderen Zugang, dass ich sage, sowohl als auch. Es ist schon wichtig, dass es diese durchmischten Netzwerke gibt, aber es hat schon eine ganz andere Kraft, da wirklich einmal nur in einem Frauennetzwerk zu sein. Das habe ich erst so jetzt in den letzten Jahren entdeckt. Man spricht über andere Themen, Es ist eine andere Offenheit und das bedeutet nicht, dass wir Männer ausschließen, sondern wir integrieren sie wieder. Aber bei Männern hinterfragt man das auch nie. Ein Männerclub, es ist ja ganz klar, dass es den gibt und einen Zigarrenclub und alles Mögliche. Ja, wir Frauen wollen auch unsere geschützten Räume haben, wo wir über unsere Themen sprechen und das ist eigentlich nur förderlich. Also sowohl als auch, würde ich sagen, bin immer ein Fan von, dass man eher das Verbindende als wie das Trennende sucht, aber für gewisse Themen sind so reine Frauennetzwerke richtig cool.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du gesagt, du hast sozusagen eine 43-jährige Lebensreise schon hinter dir und auch eine lange, lange erfolgreiche Berufsreise hinter dir. Du hast da die Erfahrung gemacht, wie das ist mit Familie, in der Beziehung. Du jonglierst viele Bälle, kann man mal sagen, und du blickst auf einen Erfahrungsschatz zurück. Was sind so drei Tipps, die du einfach Frauen mitgeben möchtest, aus deinem Erfahrungsschatz?
Vielleicht zum Thema Tipps und Tricks. Das ist mir wirklich immer wichtig, dass man das nicht als Rezept für alle sieht. Ja? Mhm. Das ist immer so individuell, abhängig von den Lebensumständen, ob ich sage, aus dem Tipp kann ich jetzt was rausziehen oder nicht. Also nicht mit dem Anspruch, dass der Tipp für alle sein muss, sondern in meiner Lebensphase war er richtig. Würde ich vielleicht sagen, gerade als Frau jonglierst du einfach ja immer mit sehr vielen Bällen. Du hast meistens sehr viele Rollen auf. Also ich sprich dann immer von Hüten, die man aufhat, Rollen, die man gerecht wird, sei es in der Beziehung, sei es hin zu Kindern, zur Familie, im beruflichen Kontext. Man ist vielleicht nur in einem Verein engagiert. Es gibt Frauen, sind so viele wie noch nie in ehrenamtlichen Tätigkeiten unterwegs. Also es sammelt sich eigentlich auf, wenn man mal aufschreibt, welche Rollen und Hüte hat man eigentlich so alles auf. Ja, man ist im Elternverein dabei, überall. Es ist sehr frauendominiert. Und dann immer zu schauen, aus welchen Bällen schöpft man gerade Energie und welche ziehen an vielleicht gerade Energie. Weil das ist halt eine Illusion, man kann nur eine gewisse Anzahl an Bällen jonglieren. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, ich kann zwar nicht gut jonglieren, aber drei Bälle kann man gut in der Luft halten. Kommt der vierte dazu, musst du dich entweder so fokussieren oder lange trainieren, damit du vier in der Luft halten kannst. Und mit zwei ist es dann sowieso einfach. Und dass man sich das auch erlaubt, zu sagen, welche Bälle brauche ich jetzt, womit geht es mir gut und bei welchen formuliere ich ganz klar, dass ich die jetzt nicht mehr halten kann. Und vielleicht hilft es einem da ab und zu, dass man sagt, ich derzeit nicht, also die gebe ich mal temporär ab. Das heißt nicht, dass die wieder zurückkommen dürfen, dass wir das so Verlust haben und dass man das dann auch anspricht, dass man sagt, du, ich habe jetzt gerade die und die Themen, die fordern viel Aufmerksamkeit von mir oder da möchte ich auch bewusst meine Energie reinstecken. Aus dem Grund lege ich jetzt den Hut ab und ich gebe ihn da vielleicht zum Beispiel dir vertrauensvoll in die Hände. Und das ist so Menschen, die so gestrickt sind wie ich. Ich bin gern High Performer, ich sage das auch mit Stolz. ich greife gern Dinge an, ich gehe gern voran und ich habe gern ein durchgetaktetes Leben. Ich bin keiner, der auf der Couch liegt und stundenlang da Netflixen. Chillt. Netflix und Chill, was so das Erstrebenswerte irgendwie momentan überall ist. Das ist nicht meins. Also ich brauche schon immer was und ich suche mir und finde mir immer was. Und das darf auch sein. Und gleichzeitig ist es die größte Herausforderung, immer wieder auch für mich zu sagen, und was geht jetzt einfach nicht.
Ja. Das Glas sozusagen nicht immer, wenn du immer da noch mehr Wasser reinkippst, genau, dann geht es über.
Ja.
Und das heißt, einmal schauen, wo kann ich das Glas leeren,
ja,
und Platz
und
schaffen.
Und wieder vielleicht Tipp Nummer 2, achtsam mit sich selbst zu sein, auf die Ressourcen zu achten. Ich habe schon Lebensphasen auch hinter mir, wo ich sehr exzessiv alles betrieben habe, also wirklich alles gegeben und wo es oft an der Kippe gestanden ist, dass ich mich selber gut spüre, weil ich schon dazu tendiere, das zuerst allen anderen recht zu machen, also beim großen inneren Antreiber auch, der mache es allen recht, heißt, und plus Nummer 2, sei perfekt.
Ja.
Ja, also wenn diese inneren Antreiber zusammenkommen, mit Sicherheit, dann wird es echt, echt schwierig. Also dass man auch sagt, okay, man kann nicht nur Energie nehmen, man muss einfach auch aufladen.
Ja.
Und das versuche ich in meiner Führung zu leben, wachsam zu sein, wenn ich höre, ja, ich freue mich schon so auf den Urlaub, da arbeiten wir schon hin, weil da habe ich dann endlich wieder Zeit, dass ich Energie kriege. Und das darf eigentlich nicht das Lebensmodell sein, dass man sie immer auspowert, wie beim Handy-Akku, bis knapp an die 0%-Grenze geht.
Dann braucht man wieder Powerbank,
genau,
die
dann braucht man
aufladen.
Die schnell aufladen. Ja. Genau, das muss ja dann immer in kürzester Zeit, in Stunden, in Tagen, in einer Woche Urlaub passieren. Also wir nehmen immer nur vom Bilanzenergiekonto, ich nenne es mal so,
ja,
und wir vergessen zwischenzeitig, dass wir einfach immer wieder aufladen müssen. Und an die Phasen bin ich auch schon oft gekommen. Und bisher war ich Gott sei Dank immer so reflektiert, dass ich da die Kurven gekriegt habe. Und da bin ich Freund von Hacks, die man sich selber zurechtlegt. Man muss sie halt austricksen. Ja, also gewisse Routinen, die ich neu machen will, die machen mir zu Beginn auch nicht Spaß. Also wenn ich mir vornehme, wieder mehr Sport zu machen, ist es nicht immer so, dass ich mir in dem Moment denke, ja, yeah, das gehe ich jetzt an. Da muss ich mich austricksen. Mhm. Und ich weiß einfach, eine Tätigkeit kommt nur in die Routine, wenn du das zumindest 30 Mal gemacht hast.
Und da gibt es einen richtig coolen Hack von dir.
Der easy ist, ja. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man das sagen muss, aber mir hilft es ihm nimmer dann am Post Block und schreibe mir wirklich von 30 bis 0 runter, so wie ich jetzt wieder Yoga für mich entdecken will, weil ich merke, dass es mir einfach gut tut in der geistigen Fokussierung, und dann bleibe ich auch dran, weil da kommt ja wieder mein Sei-Perfekt-Mechanismus durch. Ja, die 30 Zettel, die reißt aber runter.
Und dann jedes Mal, wenn du einen Zettel runter reißt, dann
ein herrliches Gefühl. Ich zerknülle ihn dann auch und schmeiße ihn in den Müskübi. Und dann tue ich schon immer schauen, wie viel wären es noch. Und das ist dann mein Antrieb, dass ich dran bleibe, und dann bin ich stolz, wenn ich angekommen bin.
Ja.
Und das Tolle ist, wenn du diese 30 geschafft hast, meistens brauchst danach nicht mehr einen neuen Post-it-Block, sondern du hast erkannt, das tut das so gut, dass das in die Routine kommt. Und wenn es dann nicht in die Routine gekommen ist, dann war es nicht das Richtige. Dann fängt man einfach wieder von vorne an.
Mhm.
Oft sind es, cool. Es sind immer die kleinen Schritte. Ich glaube, das ist für mich so die wichtigste Botschaft. Auch wenn man zurückschaut auf seine Biografie, man glaubt ja immer, dass alles so geradlinig verläuft. Das ist aber im Rückspiegel überhaupt nicht so. Das wird einem immer suggeriert. Es gibt immer die Erfolgsgeschichten von alle, wo der Weg immer steil nach oben geht. Wenn man
überhaupt
sie mit,
auf Instagram oder auf LinkedIn.
Aber
oder
so. Auch in Büchern ist es oft so. Und eigentlich erst in den letzten Jahren ist es mehr gekommen, dass auch Menschen in den Büchern sagen, hey, das war auf und ab und das war ein langer Weg. So wie bei allen Sportlern. Bis die an der Spitze stehen, bis die im Weltcup stehen, bis die ganz vorne stehen, da ist ganz viel Schweiß, was da reingeflossen ist, ganz viele Rückschläge, was man oft liest. Ja, da kannst du 100-mal aufgeben, aber das Dranbleiben, ist es. Und jeden Rückschlag irgendwas abzugewinnen, was einem wieder nach vorne bringt. Schon eine Phase zu haben, wo man das betrauern darf, das finde ich auch wichtig.
Ja.
Da darf man schon traurig sein, dass man das jetzt nicht geschafft hat. Aber dann wieder zu sagen, so, und was ist jetzt wieder mein nächster Schritt? Also die 1%-Methode, wenn ich ein Buch
tippe. Ist das jetzt der Tipp Nummer 3?
Ist der Tipp Nummer 3. Ja. Das macht einem, führt einem so wieder vor Augen, dass es immer Es sind immer die kleinen Schritte. Man kann nicht von heute auf morgen 30 Kilo abnehmen. Das ist einem ganz klar. Mhm. Es braucht kleine Schritte. Und man kann auch nicht von heute auf morgen vom Lehrling zum Geschäftsführer werden. Das geht sich einfach nicht aus. Und die Schritte dazwischen, dass wir die selbst gestalten und in die Hand nehmen, das ist es. Und da braucht man vielleicht manchmal Begleiter. Also Coaches oder ein Umfeld zu gestalten, das die da begleitet und auch mitnimmt, das da immer wieder neue Impulse gibt, ist heute auch wichtig. Ich glaube, da dürfen wir Frauen auch noch lernen. Es hat mit dem Thema Hilfe annehmen zu tun. Mhm. Nicht nur privat, sondern auch beruflich zu schauen, wer kann mir eigentlich weiterbringen? Und einfach da viel auszuprobieren. Ich habe immer wieder mit verschiedenen Coaches auch zusammengearbeitet, um verschiedene Themen zu beleuchten. Und das ist immer wertvoll, weil jeder Mensch bringt eine andere Facette mit in dein Leben und du nimmst eigentlich aus jedem Gespräch was mit.
Definitiv.
Ist wichtig.
Und ein Umfeld, was du gerade beschrieben hast, aus Menschen, die dich wachsen sehen wollen. Mhm. Mhm. Vielen Dank, liebe Petra.
Vielen Dank.
Ich habe jetzt noch zwei wichtige Fragen. Mhm. Und zwar, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Gute Frage. Wahrscheinlich so einfach, hör auf deinen Bauch.
Ja. Ja. Und was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Der schlechteste Rat war eher so in der Tendenz, mach's doch lieber wie alle anderen, das ist der sichere Weg. Auch da wirst du deinen Weg gehen, aber du musst nicht immer was Neues beginnen. So immer dieses, geh den Weg, den andere schon gegangen sind, würde ich sagen, das ist was sicher ein schlechter Rat gewesen ist, den man aber sehr häufig hört.
Ja. Also hör auf deinen Bauch.
Genau.
Gibt es noch irgendwelche Abschlussworte, die du gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
Es gibt so vieles. Wir sind so an so vielen Stationen vorbeigekommen, aber wahrscheinlich ist es am Ende des Tages die Botschaft, dass wir als Frauen viel mutiger sein dürfen, dass wir uns die Menschen aussuchen, die uns umgeben, die uns nach vorne bringen, dass der Neid unter uns Frauen einfach ein Thema ist, das können wir hinter uns lassen. Mhm. Wir können uns gratulieren für die Erfolge. Wir können uns nämlich gegenseitig beflügeln und mitnehmen, als wie dass wir uns immer alles neidig sind. Also ich finde es nichts schöner, als wenn sie Menschen entwickeln und wenn man das begleiten oder sehen darf, da kann man nur dazu gratulieren. Und vielleicht kann das ein Appell sein, dass wir uns alle vornehmen, wenn wir solche Entwicklungen sehen oder dass jemand am Weg ist, dass wir das auch mal unterstützen, dass wir das bejahen oder einfach unsere Hilfe anbieten und zu sagen, ich sehe, du machst da gerade einen tollen Weg, kann ich dir irgendwie auf diesem Weg helfen und das Negative beiseite lassen. Das wäre schön, wenn einem das öfter begegnen würde.
Wahre Worte. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Petra.
Danke dir.
Danke, tschüss.
Tschüss.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.